Zweiter Teil.
Jetzt geht's drum, mal gucken. Wir kriegen noch ein bisschen mehr Theologie rein als beim letzten Mal, haben wir uns zumindest vorgenommen. Wir sind stehen geblieben. Kurzes Recap. Likes, ob die manipuliert werden können, was die mit uns machen. Es gibt anscheinend, provozieren Likes bei Facebook und Instagram so eine Art Wettbewerbssituation.
Mhm. Das wären dann sozusagen gesellschaftliche Auswirkungen von.
Gesellschaftliche Auswirkungen, Facebook Wein. Und probiert gerade Likes zu verstecken. Darüber haben wir geredet. Mhm. Wir haben geredet über das Ausgeliefertsein von zum Beispiel Cafés oder Unternehmen an die Bewertungen von Google, darüber, dass es problematisch ist, dass man da schlecht gegen vorgehen kann. Mhm, genau. Wir haben über die positiven Aspekte geredet, über die
Zeitersparnis,
die man hat, weil man weiß, das haben viele Leute gut gefunden. Wahrscheinlich kann ich das einfach kaufen.
Das ist in der Regel ein Vertrauen auf die Erfahrung der Leute, die das Produkt benutzen beispielsweise.
Genau, wir haben kurz angerissen, dass es ja irgendwie auch einen Wechsel ist von so einem Expertenbewertungssystem wie zum Beispiel Stiftung Warentest hin zu einem Sternchensystem von viel, viel, viel mehr Leuten, die aber wahrscheinlich auch viel, viel weniger Experten sind. Darüber wollen wir auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen heute. Genau. Das so als kurze Zusammenfassung und wir steigen jetzt direkt wieder ein. Und zwar wollten wir am Anfang
bei den gesellschaftlichen Aspekt nochmal bleiben, oder?
Genau, und die Brücke noch ein bisschen schlagen. Und zwar hatten wir da gedacht, zum Beispiel an die Trends bei Twitter, die ein Bild geben, was ist gerade in einer Gesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, was da gerade diskutiert wird. Ja. Welche Hashtags.
Mit Trends meinst du politisch oder meinst du jetzt Mode auch oder Kunst? Um welche genau?
Trends als, das ist ein Begriff, bei den Twitter verwendet. Also du gehst auf die Startseite von Twitter und da steht dann gerade Trending in deinem Land.
Das kann sozusagen in jeder Sphäre.
Ist gerade Bundestagswahl, dann ist wahrscheinlich der Bundestagswahl Spot oben. Ist aber auch oft völlig random. Irgendein Internet-Meme oder ein sozialer Trend. Oder
eine Katze mal wieder, die richtig Katze, süß aussieht.
Genau, aber natürlich auch Sachen wie Fridays for Future, positiv wie negativ und so weiter.
Das heißt, es wäre schon ähnlich wie der Tagesschau, die ja auch die Trends im Grunde sendet, aber dann nicht in dieser großen Reichweite und Bandbreite.
Ich weiß nicht, also nein, ist es nicht, aber ich finde den Vergleich vielleicht interessant, weil ja wieder die Auswahl, einmal gibt es ein Journalistenteam von vielleicht Experten oder professionellen Leuten, die eine Auswahl treffen und einmal eine reine Statistik über die Masse. Ja. Gibt gerade eben so und so viel tausend Leute,
die diese finden, Katze oder diesen Bundestag
so feiern so hart diese Katze gerade. Und deswegen klickt man da drauf und kriegt Material dazu.
Ja. Aber spannend finde ich hier, dass wenn man den Begriff der Bedeutsamkeit mal reinbringt, also was ist eine Bedeutung von einer Sache und von der anderen, dann müsste man ja sagen, die Katze, die generiert zwar diese Tausende und Millionen von Likes, die ist aber völlig irrelevant eigentlich für mein Leben, während die Politik vielleicht einen gewissen Faktor ja auch darauf hat, was ich als nächstes tun kann oder ob ich mehr Rente kriege oder mein Kindergeld erhöht wird.
Das sind wir doch genau in dem Thema drin, Experte und Basisdemokratie. Weil
naja gut, aber mein Kriterium war jetzt erstmal, ich entscheide das, was Trend ist, anhand dessen, was Einfluss hat auf mein Leben. Und eine Bundestagsdebatte kann vielleicht mehr Einfluss haben als eine Katze.
Ja, aber es ist dann wirklich relevant. Also wenn ich sage, ich gehe diesen basisdemokratischen Anspruch, hab den. Und die Leute wollen halt einfach nicht wissen, was im Bundestag abgeht. Die wollen jetzt diese Katze sehen. Ja, also muss ich das denen nicht zugestehen dann? Ja,
ja natürlich. Das kann man schon machen. Insofern, nein, was heißt, das kann man schon machen. Das ist die Meinung oder der Standard auch von Social Media, dass genau das nach oben kommt, was die Leute sehen wollen. Genau. Aber von der, ich würde jetzt sozusagen vielleicht von der philosophischen Redeweise jetzt herkommen und sagen, ja, das wollen die Leute, aber das hat überhaupt keine Relevanz für ihr Leben.
Ja, aber genau das ist doch das, was mich beschäftigt, schon, also dass ich sage, man könnte ja auch, das war jetzt ja Katzen und relativ irrelevantes Zeug, ja, also gebe ich dir natürlich recht, es ging nur um Katzen, aber was ist, wenn wenn man davon ausgeht, die Tagesschau oder die Medien im Allgemeinen, die sind in irgendeiner Art und Weise, entsprechen die nicht mehr dem, was die Gesellschaft will. Mhm. Wir als Rechtsstaatsbürger, ne, da ist das nicht so ein großes Thema, aber in anderen Ländern, ja, oder und dass man dann sagt, ja klar, das Staatsfernsehen erzählt mir jetzt gerade, alles super geil, aber es brodelt was in der Gesellschaft, ja, meine Rente wird geklaut, wir wollen keinen Krieg, gebt uns mehr Freiheit, ne? Also, genau, also und dann wird es ja direkt wieder relevant, ja, weil dann ist es eben nicht mehr die Katze oder so.
Mhm.
Und ja, also wie lebt man mit dieser Spannung? Also
ja.
Finden wir das gut, ja, also, dass wir.
Um das vielleicht auf ein Beispiel zu erden nochmal, also das hat man in China sehr stark, weil dort das Internet kontrolliert wird ja vom Staat und es gibt ja auch so ein geschlossenes Internetsystem, die können das ja abkoppeln von der Welt, beispielsweise gibt es ja auch kein Facebook oder so etwas, aber es gibt natürlich eigene Social Media Plattformen und dort kann das natürlich passieren, dass ein bestimmtes Video, wo die Regierung schlecht drauf wegkommt, irgendwie viral geht, keine Ahnung, man wird irgendwie auf der Behörde schlecht behandelt oder irgendwas auf der Straße passiert und die Polizei macht nichts oder so etwas. Und das schießt total nach oben. Und da ist die Regierung natürlich ganz schnell hinterher, diese Videos zu löschen und zu.
Ja, das machen sie ja auch.
Das machen sie auch, ne?
Schon, es gab jetzt dieses Beispiel mit dem Mädchen auf TikTok. Hast du es mitbekommen?
Ach so, genau. Die hat da irgendeine.
Die hat ein Video gemacht, wie man besonders viel Volumen in die Augenwimpern kriegt.
Ja.
Und hat quasi dann, oh, dann musst du das anlegen und du drückst dann hier drauf. Und dann hat sie halt quasi angefangen zu erzählen. Und übrigens bringen gerade alle irgendwie in Hongkong die Leute um und hin und her und so. Und dann am Ende hat sie gemeint, ja, und dann macht ihr das einfach fürs andere Auge oder so.
Ach so,
und ging halt hart viraler, wurde dann aber auch direkt zensiert halt.
Ja. Aber es wurde nicht so schnell entdeckt, weil die Algorithmen oder vielleicht die Leute, die das checken, nicht darauf geachtet haben.
Man hat immer, ich bin mir nicht, ich wohne nicht in China, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so einen kurzen Moment gibt, ne? Also wo die Zensoren
nicht so schnell hinterherkommen.
Die kontrollieren nicht alles und schalten es dann frei, sondern der Standard ist sozusagen, es ist freigeschaltet und
wird dann
die Justiz oder die Zensur ist halt ein Schritt hinten dran.
Mhm. Genau, ja. Also deine Position war jetzt, dieser Trend hat in bestimmten Gesellschaften einen großen Vorteil, weil er auch etwas an die Öffentlichkeit, in die öffentliche Sphäre bringen kann.
Ich glaube, es ging nochmal ein Level abstrakter. Also auf der einen Seite sieht man ein Problem mit diesen Trends, jetzt mit unserem Beispiel von China, dass natürlich diese Trends gesteuert werden können. Ne? Also das kann bei Twitter eine Privatfirma, im Fall von China ein autoritärer Staat, kann natürlich diese Trends entsprechend steuern, so wie sie das gerne hätten. Mhm. Das ist ja die eine Sache. Also deswegen ist nicht Trends super gut und die sind super demokratisch. Aber die Hintergrundfrage am Beispiel der Katze, zum Beispiel, was wir da hatten, ist, offensichtlich ist es in irgendeiner Art und Weise positiv, wenn wir Leute, die sich auskennen, die zum Beispiel Journalisten sind, nach gewissen Standards arbeiten oder bei Stiftung Warentest, ne, also die sich auskennen mit Matratzen, die irgendwas vorfiltern, die Kriterien steuern und so weiter. Und auf der anderen Seite die große Mehrheit, die einfach durch die schiere Masse, wo man darauf vertraut, dass durch die schiere Masse die Leute, die eben nur sagen, war in Plastik verpackt, blöd, ja, also obwohl mir eigentlich darum geht, schlafe ich gut auf der Matratze, ja, wegzufiltern, so, ne, dass ich quasi irgendwie auch eine gute Aussage kriege. Und das sind ja schon zwei Modelle, die in irgendeiner Art und Weise ihre Positives haben, ja, aber ja, beide auch ihre Probleme.
Genau.
Und es ist ja auch für uns als Gesellschaft, und natürlich sollten wir auch nochmal probieren, die Theologie damit reinzukriegen. Ja? Ja, das ist wahrscheinlich sogar möglich, sowas. Meinungen, ne? Also wer entscheidet, was der richtige Glaube ist oder so, ne? Macht das die Masse oder macht das der Papst oder Ne? Genau. Haben wir einen anderen Weg, hoffentlich.
Ne? Also sind wir sozusagen protestantisch von der Priestertum aller Glaubenden von unten herauf oder können wir vielleicht katholisch eher von oben nach unten?
Genau, vielleicht ist die evangelische Art eher, die geht eher in diese Richtung, ne? alle sind mündige Leute und müssen es klarkriegen.
Genau.
Und die katholische Position, also wir überreizen das jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber geht eher in die Richtung, ja, wir haben hier ein paar ausgebildete Leute, die wissen wirklich, von was sie reden, die können irgendwie Latein und Griechisch und hin und her und haben sie ihr ganzes Leben lang, die haben noch nicht mal eine Frau, ja, die müssen das den ganzen Tag machen. Diese Frage stellt sich, glaube ich, in ganz vielen Bereichen.
Ja, absolut, natürlich.
Man könnte noch mit reinbringen, inwiefern ist dann der wissenschaftliche Diskurs da dabei, also im Sinne von, der dann probiert durch reproduzierbare und peer-reviewte Studien und so weiter, irgendwie empirisch nochmal was Objektives reinzubringen.
Genau, die Wissenschaft auch noch, aber ist ein Stück weit dazwischen, denn sie ist auf der einen Seite, hat sie so einen Elite-Charakter, auf der anderen Seite hat sie, behauptet sie, keine Hürden zu haben, sondern dass jeder das auch irgendwie einsehen kann, sofern er sich da einarbeitet oder
beispielsweise. Ja, das ist auch ein Faktor. Aber auf jeden Fall dieses Spannungsfeld, weil ich glaube, dass das bei vielen Themen, aber besonders bei diesen Bewertungen und bei Likes vielleicht noch nicht ganz so, aber bei den Bewertungen ja so eine Rolle steht. Also vertraue ich drauf, was Amazon mir sagt, vertraue ich drauf, was Stiftung Warentest mir sagt. Und das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Spektrum. Also wir sollten vielleicht gar nicht zu politisch das betrachten, aber vielleicht können wir es technologisch haben wir es schon beleuchtet, aber gibt es da noch einen theologischen Punkt oder so?
Also ich würde noch eine kurze Sache ergänzen, also wie ich das persönlich machen würde. Ich würde nicht diese Alternative aufstellen, ob ich dem einen vertraue, den anderen, sondern eher würde ich versuchen, eine eigene Meinung zu bilden über beide Ratings. Ich würde irgendwie, ich will irgendwas bei Amazon beispielsweise kaufen, dann gucke ich natürlich erstmal auf die Sternchen und die Ratinganzahl, dann will ich aber schon mal in die Kommentare gehen und mal gucken, also was bemängeln die Leute da eigentlich. Also ich würde ja schon versuchen, eine eigene Meinung mir zu bilden. Und zwar bei dem einen und auch bei dem anderen. Ich würde auch dann bei der Stiftung Warentest, würde ich mir auch den Test ein bisschen zumindest überfliegen und herauskriegen. Wonach haben sie gemessen? Sind das die Kriterien, die für mich auch Relevanz haben? Wenn sie die Matratze mit einem 200 Kilo Waage da irgendwie gemessen haben, ja, das ist für mich nicht relevant. So viel wiege ich einfach nicht irgendwie. Und also ich muss mich doch auch mit eigenen Meinung dazu positionieren, bevor ich mein Vertrauen eine Sache ausspreche. Und also mir scheint das oft so zu sein, dass Menschen, wie du das argumentiert hast, ihr Vertrauen vor der Meinungsbildung eigentlich schon irgendwie verteilen. Okay, ich vertraue in die Sterne, ich vertraue in die Masse oder ich vertraue der Steffen Wagendest, das ist eine anerkannte Firma oder sowas. Ich würde den anderen Weg gehen. Zuerst mal die Meinung bilden und dann kann ich auch immer noch entscheiden, wer vertrauenswürdiger ist vielleicht.
Achso, also die Idee dann, aber da sind wir ja wieder in einem Fake-News-Thema so ein bisschen, ne? Also dass man halt sagt, okay, wir nehmen einfach alle Sachen, die wir kriegen können. Ne? Ja. Auf der einen Seite 5 Sterne, auf der anderen Seite gucke ich mir das an und ja.
Also natürlich ist das, was ich jetzt mit der Meinungsbildung formuliert habe, nicht sicherer. Oder nicht unbedingt sicher, weil natürlich kann ich immer noch auf Fake-Kommentare reinfallen. Ich würde aber sagen, dass dass dieser Meinungsbildungsprozess insofern mit dem Christentum besser harmoniert, weil ich glaube, dass Glaube oder eben Gottvertrauen, das sind fast schon synonyme Begriffe, ähnlich funktioniert. Also in der Theologie würde es ja so formuliert werden, dass Glaube dort zustande kommt, wo sich Gott mir erweist als der Vertrauenswürdige. Das heißt, ich brauche eine Erfahrung dessen, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und ohne diese Erfahrung kann Glaube, meine Position, vielleicht auch die Standardtheologie-Position, nicht funktionieren.
Also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Mhm. Also klar, Glauben ist Vertrauen und ich brauche dieses Vertrauen, sonst funktioniert Glaube nicht.
Ja.
Aber welche Position fandest du da jetzt passt besser dazu? Die Rating-Position, also die der Masse oder die der Experten oder was? Oder
genau,
welche Position im Allgemeinen? Ich habe es nicht.
Also mein Versuch war zu sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt den Unterschied zwischen Stiftung Warentest und Amazon-Bewertung machen würde, sondern zwischen dem Prozess, wie ich dazu komme, wie ich zum Vertrauensverhältnis beiden gegenüber komme. Und da würde ich sagen, geht das zuerst darum, mir eine Meinung zu bilden und dann zu entscheiden, wem ich vertraue, anstatt das genau umzudrehen, zu sagen, ich vertraue zuerst Stiftung Warentest, die sind für mich, also es ist mir völlig egal, wie die das bewerten und was die da schreiben. Ich vertraue denen grundsätzlich, weil sie sind nicht Amazon oder so. Das wäre der andere Weg. Und da würde ich jetzt behaupten. Das heißt,
erst Erfahrung machen.
Genau, erst Erfahrung.
Und dann sagen, die Likes haben schon 500 Mal geklappt, dann klappen die jetzt auch. Oder Stiftung Warentest, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, deswegen mache ich auch weiterhin gute Erfahrungen damit.
Nee, andersherum nehme ich, dass ich versuche, mir eine Meinung zu bilden aufgrund der Kriterien, wie das zustande gekommen ist, was dort behauptet wird. Also wenn ich eben die Kommentare mir, natürlich kann ich nicht 1300 Kommentare lesen, aber wenigstens kann ich ein paar überfliegen, negativ und positiv überfliegen und mir eine Meinung bilden, wie kommen die Leute zu ihrer Position, zu ihrer Meinung bei der Erstellung ihrer Votes.
Ja, aber da sind wir doch bei dem ganz am Anfang von der letzten Folge.
Genau.
Da ging es doch auch darum, du hast gesagt, ich gucke da einfach drauf, wenn das empfohlen ist, hat viele Likes, ich klicke drauf, ich habe keinen Bock, mich damit zu
befassen. Genau, so funktioniert es in der Regel.
Genau, und dann, das heißt,
und ich habe jetzt versucht, meinen persönlichen Zugang jetzt nochmal zu erzählen. Okay. Ich würde es eben nicht so machen, es sei denn, klar, natürlich, der Zeitzwang zwingt mich ja auch oft dazu, genau diesen Weg zu gehen, aber ich würde es eben umdrehen und versuchen, mir zuerst eine Meinung zu bilden, und das hast du ja auch gesagt. Also du hast auch gesagt, ich nehme die 3-Sterne-Bewertungen, weil da kann ich mir erstmal angucken, was die Leute da sozusagen negativ.
Das funktioniert aber auch nur so lange, wie es nicht gewollt ist. Ne? Also wenn natürlich irgendwann die Leute so ticken wie ich und das Marketing dann merkt, dann mache ich halt immer nur die 3-Sterne-Bewertung und denke mir noch 2 Gründe aus, die sowieso keinen interessieren, warum ich persönlich 2 Sterne abzugegeben habe, kann man natürlich genauso ausnutzen. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer noch ein Faktor zwischen Nachvollziehbarkeit und Individuen. Mhm. Also ne, wo man sagt, ich habe die Möglichkeit, mir die Kommentare anzugucken, deswegen ist es halbwegs transparent. Muss ich nicht machen, kann ich aber. Mhm. Ja. Und dann aber auch mit den vielleicht konkreten Auswirkungen. Ne? Also was passiert denn dann eben wirklich? Ne? Also, also ist es dann nicht so, dass die meisten Leute eben doch eine schnelle Lösung wollen? Und wahrscheinlich ist es auch okay, weil ich habe keinen Bock, meine Lebenszeit damit zu verschwenden, mich 2 Tage lang oder noch länger wahrscheinlich mit Matratzen zu beschäftigen.
Ja, klar.
Ich will halt irgendwie eine gute Auswahl. Ich bin da bereit, da eine Viertelstunde zu investieren, aber dann ist auch gut. Ja? Mein Leben hat wichtigere Dinge. Mhm. Es ist nicht meine Expertise. Mhm. Dass es ja auch okay sein muss. Und dass ich deswegen ja, ich delegiere quasi entweder an eben die Experten oder eben an die Likes oder an beides und versuche dann irgendwie meinen Weg zu finden. Also wahrscheinlich ist es halt so, ne? Jeder muss ja irgendwie so seinen Weg mitfinden, aber
Eine oberflächliche Meinung kann ich mir doch bilden.
Ja, natürlich,
klar. Und das meint, also, würdest du doch auch wollen, oder nicht?
Ich meinte auch eher, dass man irgendwo einen Cut machen muss.
Ja, natürlich.
Genau, also ich kann nicht, klar, gibt es Leute, denen ist es völlig egal oder in einer oder irgendwie, die haben so Inselbegabungen, ja, also einem Thema ist es wahnsinnig wichtig, aber der Rest nicht und so. Mhm. Ist ja auch alles okay und Leute, die versuchen das generell zu machen, aber ich glaube, es ist unmöglich für eine einzelne Person, das eben in einer großen Breite und Tiefe.
Ja, absolut richtig. Ja. Wenn ich das jetzt mal auf die Theologie münze oder auf den Glauben münze. Mein Gedanke war, ich weiß jetzt nicht, ob der, du kannst ja korrigieren, ob der abweicht, aber mein Gedanke war, ob wir das jetzt, das, was du jetzt als Meinungsbildungsprozess beschrieben hast, auch auf das Christentum oder auf den Glauben übertragen können, indem wir jetzt sagen, oder ich würde dich einfach fragen, wie ist das für dich? Also muss ich ein Experte im Christentum sein, um Vollchrist zu sein? Oder langt mir auch sozusagen ein oberflächliches Wissen ums Christentum? Inwiefern muss ich mich denn als religiöser Mensch eigentlich einarbeiten in die Religion? Was würdest du da
sagen? Also ich habe immer das Gefühl, dass vielleicht ist, ich weiß nicht, ob es was Besonderes ist im Christentum, aber zumindest ist es mein für mich wichtig für eine Religion, die muss ja für alle Menschen existenziell relevant sein. Das heißt, auch wenn ich beispielsweise völlig unsprachbegabt bin, deswegen niemals Originaltexte in Hebräisch lesen könnte, selbst wenn ich eine geistliche Behinderung habe, ja, und vielleicht eingeschränkt bin, ich weiß nicht genau, was es da so alles gibt, ja, wenn ich ein Kind bin, wenn ich Demenz habe, ja? Wenn ich intellektueller bin, ja, also oder wenn ich unfassbar pragmatisch bin, wenn ich Künstler bin, Künstlerin bin, wenn man egal was wie die Begabung leben, das Existenzielle, das was das wirklich wichtig ist, das muss ich ja erfassen können. Und das Christentum muss das, um was es wirklich geht, allen diesen Menschen irgendwie
zugänglich machen.
Zugänglich machen. Oder, ja, das ist ein guter Begriff. Ich glaube, es gibt ja schon im Christentum diesen Individualitätsgedanken, also dass ich in letzter Instanz natürlich auch selbst verantwortlich bin. Mhm. Also ich kann ja nicht, gibt es da nicht so Mafia-Beispiele oder so, ja, also das halt irgendwie dann angenommen, eine Kirche ist halt mit verwoben in der Mafia und also ich denke mir jetzt irgendwas aus. Und gibt mir dann Absolution, ne? Also zum Beispiel, ich bin Mafia-Kumpane und mache da richtig miesen Kram. Gehe aber jeden Freitag zur Beichte, ne? Und der Priester ist halt auch mit in diesem Club und spricht mir dann immer Vergebung zu.
Genau, ja.
Dass ich aber
das gab es tatsächlich faktisch ja in der lateinischen Kirche.
Ja, genau. Und dann auch die Gegenbewegung mit der, ne, dass dann
Befreiungstheologie.
Befreiungstheologie, die Geistlichen nicht mehr mitgemacht haben, dann nur umgebracht wurden auch deswegen.
Genau.
Aber also ich kann mich ja dieser Verantwortung nicht richtig entziehen. Also ich werde ja trotzdem irgendwie damit konfrontiert sein. Das war schlecht, dass ich, weiß ich nicht, Leute abgemurkst habe und ich bin dafür auch verantwortlich. Mhm. Ne? Also das ist sicherlich komplex und man weiß, je nachdem, ob man auch in dieser Struktur aufgewachsen ist und so weiter. Und das wird, Gott hat da sicherlich genug Differenzierung, um das dann da gut zu betrachten. Aber ich komme doch nicht raus, ich kann auch nicht sagen, ja, war mir egal, weiß ich nicht, mein Jude, ein Judennachbar im Dritten Reich wurde abtransportiert. Aber die Kirche hat ja nichts gesagt und die sollten, ne? Also ich habe ja schon eine eigene Verantwortung.
Ja, so ein das ist ganz, ein ganz schwieriges Thema schon und zwar deswegen, weil hier jetzt wird es richtig theologisch spitzfindig, weil hier die Frage berührt wird, inwiefern die Kirche oder der Priester oder der Pastor Macht hat zu vergeben. Absolution hast du, glaube ich, gesagt.
Aber da müssen wir jetzt auch nicht
genau, das müssten wir nicht zu tief reingehen. Aber hier würde die Standardmeinung lauten, die Kirche hat die Macht zu vergeben. Und wenn jemand die Absolution spricht, dann ist die auch wirklich vergeben. Das ist natürlich ein ganz riesengroßes Problem, weil das, was du jetzt gesagt hast, wird hier fast schon sozusagen durchgeschnitten.
Ja, ist nicht unproblematisch. Aber ja, gut. Ja, dann lass doch nochmal zurück in zu diesem Like-Thema und zwar vielleicht Likes extrem oder so, also dieses Thema Social Scoring, also alles, was wir irgendwie tun, wird bewertet oder werden auch in der Öffentlichkeit dann überwacht und so. Und da ist ja ein Beispiel, was man immer wieder hört, China, also dass das da schon läuft, halte ich auch irgendwie für realistisch.
Ja, also eine Bekannte von mir hat dazu ein bisschen geforscht und also mein Kenntnisstand ist, dass es eben schon praktiziert wird in 1 oder 2 Städten, bin ich mir gar nicht sicher, dass es eben experimentell erstmal läuft. Und ich glaube, 2021 soll es dann chinaweit eingeführt werden. Die Idee ist erstmal, ein Credit-System einzuführen, was in staatlicher Hand ist und wo eben das Verhalten der Bürger belohnt wird. Wesentlich funktioniert das durch Belohnung, indem ich persönlich beispielsweise ein E-Auto fahre.
Ein E-Auto?
Ja, ein E-Auto und eben kein Verbrennermotor. Dann steuere ich sozusagen in staatlichen Augen etwas zur Umweltschonung bei. Und das dann dafür kriege ich Creditpunkte und steige in einem Ranking auf. Während wenn ich einen Verbrennungsmotor fahre, eben diese Creditpunkte nicht kriege und dann unten bleibe. Es ist nun aber so, dass trotz dessen, dass es eigentlich nur mit Belohnung funktioniert, auch Sanktionen gibt. Also ich muss einen bestimmten Score erreichen, um beispielsweise Zug zu fahren, um innerhalb Chinas zu fliegen. Genau, das heißt, wenn ich mich sozusagen nur negativ verhalte oder nichts Gutes für die Gesellschaft tue, beispielsweise irgendwie Müll einsammle oder alten Omas helfe oder sonst irgendwas und kein anderer mich auch liked, also es funktioniert natürlich auch innergesellschaftlich, also ich kann sozusagen jemanden voten, dass er etwas Gutes getan hat. Und wenn ich eben keine Creditpunkte verdiene, wird die Fluggesellschaft, die auch staatlich ist, sagen, naja, also irgendwie sind sie nicht so cool drauf und warum sollten sie jetzt mit uns, mit unserer Airline fliegen?
Also das ist ja witzig, dass man das Fliegen dann direkt mit dem, also ist natürlich nicht direkt so, aber dein Beispiel mit dem E-Auto, ja, so das CO2, was ich mit meinem E-Auto einspare, darf ich jetzt wieder,
Also ich kann es, Fliegen habe ich jetzt erstmal rein spekuliert, ich kann es eigentlich nur vom Zug her, also es gab Fälle, wo eben Menschen nicht mehr Zug fahren durften, weil sie einen bestimmten Level nicht erreicht haben.
Und das besonders perfide ist ja auch eben dieses Belohnungssystem, oder? Also dass da eben viel über Belohnung geht, was psychologisch gesehen natürlich viel besser funktioniert als nur zu sanktionieren. Ne?
Also weil ich meine, das haben sie von Spielen geklaut. Also diese Idee gibt es in Spielen.
Computerspielen.
In Computerspielen. Und das ein prominentes Beispiel ist Overwatch, wo das genauso funktioniert. Dort kannst du nämlich, wenn du spielst in ein Team von, sagen wir, 6, 5 Charakteren, und dort kannst du die anderen Charakter, also die anderen Mitspieler, kannst du voten und sagen, der hat es besonders gut gemacht in diesem Match. Und dadurch steigst du auf und du kriegst ein Level dazu. Irgendwie,
okay, Stufe aber du kannst nicht sagen, das war total der Plepp und hat
uns. Genau, das kannst du eben nicht sagen. Ah, okay. Und schlussendlich ist das so, dass einer, der ständig gute Bewertungen kriegt, nach oben kommt, hat dann irgendwie Level 5 und jemand, der nur Mist baut, hat Level 0. Es so, dass beim Matchmaking der Level Nuller einfach nur mit anderen Level Nullern spielt. Das heißt, mit
den guten Idioten
werden dann in einen Kasten gestellt. Und ich glaube, diese Idee ist sozusagen der Ursprung, warum das überhaupt mit Belohnung und nicht mit Sanktionen funktioniert.
Ja, das ist ja wahrscheinlich die gleiche Psychologie dahinter. Ne?
Absolut, genau.
Ja, man hätte ja auch sagen, oder wäre vielleicht sogar naheliegender, wenn ich jetzt ein Computerspiel habe, der Typ, der halt die ganze Zeit Mist baut, dem drücke ich noch eins rein oder so.
Genau.
Dass sie sich da bewusst dagegen entschieden haben, sondern sagen, nee, machen genau andersrum.
Zumal es verhindert natürlich auch Missbrauch innerhalb der Gesellschaft. Du kannst nicht jemanden sozusagen kollektiv mobben oder disliken.
Ja,
du kannst jemanden nur sozusagen attestieren, dass er etwas Gutes getan hat.
Das ist wahrscheinlich genau dasselbe Prinzip, warum Facebook keine Dislike-Buttons hat zum Beispiel. Ne? Also, dass man so ein ähnliches Prinzip
hat. Ja, absolut, genau. Ja. Also die Idee, ich meine, das heißt Social Scoring oder Credit System, das erinnert eben an Likes und daher kommt es doch auch. Also,
Und ist da auch in China dann so, dass die Scores von meinen Freunden und meiner Familie eben meinen auch mit beeinflussen, oder? Also das heißt, ich bin, also mein Bruder sagt irgendwas Kritisches, was den Überwachern nicht gefällt. Und dadurch fällt er natürlich im Score.
Ja.
Aber es zieht mich als sein Bruder oder als sein Freund oder als sein, ne, also natürlich auch mit runter.
Ja, natürlich, denn diese Scores sind ja öffentlich. Also es gibt sowohl Pranger, also du kannst, also das ist tatsächlich die Sanktionsseite, ohne jetzt einen Menschen irgendwie zu bestrafen, kannst du ihn anprangern. Okay. Du kannst jemanden, der beispielsweise über Rot, über die Ampel geht oder eine Oma schubst oder sowas, was aufgenommen wird, das kannst du eben an Monitore prangern und ihn sozusagen diskreditieren.
Das ist ja wirklich wie Mittelalter die Pranger-Idee, ne?
Genau. Das ist richtig krass, und dadurch, der Effekt ist natürlich, dass du mit so einer Person nicht befreundet sein willst.
Ja.
Denn dadurch schadest du dir auch selbst. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das ein effektiver Schaden ist, den du da erleidest, also im Sinne von, du verlierst tatsächlich Creditpunkte, oder ob das nur sozusagen ein sozialer Druck dahinter ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber das
ist wahrscheinlich so Soft- und Hard-Kriterien. Ja. Also man zeigt erstmal einen Pranger an und also, das macht noch nichts, aber ja, wenn du jetzt natürlich ernstere Dinge machst oder wiederholt oder so, das ist wahrscheinlich dann schon. So stelle ich mir das vor. Ja. Das heißt, man isoliert sich sozusagen, wenn man kritisches Verhalten macht, dann kann ich nicht einfach nur sagen, ja, ist mir eh egal, ja,
genau.
Dann bin ich halt einer von denen, sondern das Schlimme, oder so stelle ich es mir vor, das Schlimme daran ist ja, ich ziehe ja alle meine Leute, die mir was wert sind, mit runter. Und die müssen mich ja sozusagen, um sich selbst zu schützen, dann irgendwann auch isolieren.
Genau.
Das heißt, wenn ich ein Rebell sein will, dann muss ich automatisch
Einsamkeit irgendwie.
Einsamkeit haben, genau. Ich kann halt nur noch ein Rebell irgendwo alleine sein. Und ja, eine Rebellion als einzelne Person funktioniert natürlich auch nicht so gut. Ne?
Genau, und insofern, und das ist doch eigentlich ein interessanter Punkt, dass es hier nicht sozusagen um staatliche Kontrolle und Sanktionen geht, sondern irgendwie hat dieses System es geschafft, diesen Druck auf das Soziale so zu übertragen, dass es von sich aus wirkt. Also sie muss den Leuten nicht sagen, was gut ist. Das werden sie schon selber tatsächlich machen.
Also brauchst gar keine Regeln sozusagen.
Genau.
Also halt, okay.
Es ist in gewissem Sinne sehr stark autonomes System, was dann entsteht.
Okay. Also erinnert mich so ein bisschen an eine Black Mirror-Folge, wo man quasi auch jede kleinste Interaktion mit anderen Menschen mit seinem Smartphone dann bewerten kann mit so 5 Sternchen. Und,
aber eben nicht disliken, oder doch?
Ich glaube auch disliken. Aber was daraus entsteht, ist natürlich eine die Art, wie ich rausfinde, was gute Taten sind. Also ich bin mir sicher, in China gibt es zusätzlich auch noch eine staatliche Aufsicht, ne, die halt dann sagt, das und das ist aber auf jeden Fall negativ oder positiv zu bewerten.
Ja, natürlich. Also klar, Verbrechen sind natürlich weiterhin
polizeilich. Genau, aber durch dieses Like-System erstellt man ja quasi man könnte ja fast schon sagen demokratisch, mhm. ein Wertesystem. Mhm. Das heißt, wenn ich immer die Leute runtervote, mhm. die, weiß ich nicht, auf der Rolltreppe links stehen statt gehen, dann und das machen jetzt nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen, dann ist ja, hat sich ja quasi in der Gesellschaft etabliert,
ja.
dass das eben ein Verhalten ist, für das man negative Punkte bekommt. Währenddessen jetzt irgendwas anderes, keine Ahnung, ich halte jemandem die Tür auf, vielleicht positiv bewertet wird.
Mhm.
Also man hat ja schon so eine Art Massendemokratisierung von moralischem und nicht moralischem Verhalten.
Mhm. Ja, das haben wir ja ohnehin, ne?
Ja, klar.
Das Level, was jetzt hier überschritten wird, ist, dass das öffentlich wird. Und zwar sofort einsehbar.
Nicht? Auch also, meine Historie, ne?
Also ich meine, es ist ja mein Erleben, dass ich stehe jetzt irgendwie auf einer Treppe nach oben und da steht ein Mann oder eine Frau auf der linken Seite und ich komme nicht hoch. Das ist ja wirklich mein Erleben und vielleicht das der 10 Menschen um mich herum. Und durch das Internet ist es möglich, dieses Verhalten quasi für ganz Frankfurt irgendwie auf einmal deutlich zu machen, dass da einer sich so benimmt. Und das ist schon krass.
Also, ja, und man sieht auch die Vergangenheit. Ne? Also
ja,
ich sehe halt, der Roman
genau,
ist sowieso Daten, schon nur Level 3, das heißt, es ist anscheinend ein riesen Arschloch.
Und er hat steht ständig links auf der Treppe,
ja, genau,
und zwar in den letzten, keine Ahnung, 5 Wochen. Das kann man abspeichern, genau, und diese Daten sind dann nicht weg.
Ja, krass. In dieser Black Mirror-Folge gibt es dann irgendwann einen Rebellencharakter. Das ist eine Frau, die hat halt irgendwie einen unendlich niedrigen Score und der ist es scheißegal.
Mhm.
Ja, die fährt da halt rum und wird dann mit dieser Protagonistin kommt die dann irgendwann zusammen und das heißt, sie ist so ein bisschen entkommen, ja, sozusagen. Hat sich natürlich dadurch auch isoliert, aber ich finde, das ist ja eine Frage, die wir uns jetzt nochmal stellen sollten, weil ich glaube, da kann man auch viel theologisch zu sagen.
Ja, war Jesus der Rebell, der alles Kors ignoriert hat zum Beispiel.
Ja, oder wie geht man damit um? Also ich lebe jetzt als gläubiger Mensch in einem solchen System, sei es jetzt in China oder in dieser Folge von Black Mirror.
Mhm.
Und meine Handlungen haben eine krasse Konsequenz bis hin zur Isolation oder vielleicht ist es auch irgendwann nicht mehr möglich oder so.
Mhm.
Und ich versuche mir immer vorzustellen, wie würde ich oder wie würde ein Christ in so einer Situation umgehen? Also natürlich will ich ja in einer gewissen Weise das Richtige tun, auch wenn es mir selber wenn ich selber davon Schaden nehme.
Ja.
Aber gleichzeitig beeinflusst das ja auch meine Lieben, ja, sozusagen um mich rum.
Ja.
Oder es nimmt mir auch Möglichkeiten, vielleicht Gutes zu tun oder so. Also ich finde das eine schwierige Frage. Also,
Mir fallen dazu 2 Gedanken ein. Also wenn du sagst, es beeinflusst meine Lieben, ne? Also im Neuen Testament heißt das ja, man muss, also Jesus fordert einen zur Nachfolge, egal wie die Familie dazu steht. Das ist ja auch so ein krasses Wort,
ja,
ne?
Stimmt,
wer Vater und Mutter nicht sozusagen verlässt und mir nachfolgt und so weiter, ist meine nicht wert. Das ist das eine, was mir so einfällt. Und das zweite ist, es hängt ja ganz stark davon ab, ob die Werte des Christentums oder die christlichen Werte in der Gesellschaft oder mit den gesellschaftlichen Werten analog stehen oder nicht. Also wenn sie übereinstimmen, dann habe ich ja kein Problem, sozusagen mein Christsein auszuleben. Aber wenn mein Christsein diametral dem entgegensteht, was der Staat will, beispielsweise im Nationalsozialismus hatten wir das gehabt, dann bin ich natürlich in diese Extremsituation auch gezwungen, wo ich vielleicht mich dem Martyrium stellen muss. Oder
ja,
so
genau. Also man wird dann ja, also man, ja, das finde ich halt, also wie du schon gesagt hast, das ist ja schon passiert, ne? Oder beziehungsweise in der jungen Christentumsgeschichte war es vielleicht sogar eher die Regel als die Ausnahme, dass man auf den Deckel bekommen hat. Also richtig hart vielleicht sogar, nur weil man sich dagegen gestellt hat sozusagen.
Ja.
Oder jetzt man
vielleicht nicht
ja
unbedingt dagegen, sondern weil man das authentisch gelebt hat, was man glaubte.
Ja, ja.
Und das war zufällig oder natürlich dann auch bewusst oft dagegen. Ne? Es ist aber jetzt nicht so, dass die Christen irgendwie Rebellen sind und irgendwie immer gegen den Staat leben müssen.
Ja, nee,
sondern
nicht. Ja.
Es ergibt sich ab und an, und das haben wir im Nationalsozialismus und im Stalinismus, dass der Staat sich eigentlich gegen das Christentum ja wendet. Und jetzt deine Frage nochmal auf diesen Black Mirror, auf die Folge und vielleicht auch hypothetisch mal auf China zu übertragen. Es kann ja sein, dass die Werte und Normen, die jetzt in Black Mirror oder jetzt auch in China favorisiert werden, mit dem Christentum ja völlig in Einklang stehen. dann habe ich da ja auch kein Problem. Also
ja,
das einzige Problem wäre so etwas wie Öffentlichkeit, Privatsphäre. Also welche Werte, was für einen Wert haben diese Sachen?
Ja genau, da kann man dann trotzdem dagegen sein, auch wenn ich selber, genauso wie ich als, weiß ich nicht, weißer Arier wahrscheinlich kein Problem hatte im Nationalsozialismus. Mhm. Ich kann mich aber trotzdem dagegen stellen, weil die Werte dahinter trotzdem nicht mit meiner christlichen Vorstellung übereinstimmen.
Genau.
Ich selber habe vielleicht gar keinen Nachteil, weil ich eben dem Schema entspreche, das der Nationalsozialist gerne hatte.
Mhm.
Aber ich kann mich ja trotzdem dagegen stellen. Das wurde ja auch gemacht von leider nicht genug Leuten, aber es gibt ja viele prominente Beispiele, um dann eben doch dagegen zu gehen.
Genau.
Also das heißt, man, das Christliche daran oder das Besondere ist ja, dass man irgendwie von einer, man geht ja irgendwie davon aus, dass es mehr gibt als die normale Realität, nenne ich sie jetzt mal. Ne? Also das, was im Neuen Testament Reich Gottes genannt wird, irgend so eine, ja, man könnte es vielleicht fast Parallelwelt nennen, in der halt andere Werte gelten als gerade hier, jetzt. Und die wir dann irgendwie höher stellen würden oder sowas, ne?
Genau, also entweder so, dass man kann es ja auf zweifache Weise ausdrücken, entweder so, dass diese Werte geboten sind, also wirklich ein ethisches Verhalten irgendwie von Gott uns auferlegt wurde. Das kann man dann mit dem 10 Geboten beispielsweise vergleichen. Und also es gibt sozusagen, Gott sagt uns wirklich in 10 Geboten, wie wir leben sollen, damit das gutes Leben ist. Oder, wie du es ausdrückst, eschatologisch, jetzt wäre mein Stichwort, eschatologisch meint so viel wie, ich verweise auf ein neues Reich, auf das Gottesreich.
Irgendwas in der Zukunft.
Genau, sozusagen. Oder auch das, was Jesus ja auch verkündet hat, das Gottesreich.
Ja.
Und das hat Werte, an denen können wir uns orientieren. Und die können wir und sollen wir auch verfolgen. Aber das sind jetzt keine Gebote direkt wie, du sollst nicht töten. Also noch, da kann man, glaube ich, noch unterscheiden zwischen diesen beiden Sphären.
Also man ist ja, glaube ich, schnell dabei zu sagen, ja, also ich wäre natürlich bei den Guten gewesen. Ne?
Ja.
Also angenommen, ich würde jetzt in den 30er Jahren in Deutschland leben und ich hätte da nicht mitgemacht. Ne? Mhm. Das kann man natürlich auch von außen recht leicht sagen. Aber es ist ja immer, also ich finde, das Perfide ist ja dieses Runterziehen.
Mhm.
Ne? Also dass, wenn ich halt sage, über mich habe ich eine gewisse, vielleicht kann man es auch ethisch sagen, ich habe eine gewisse Berechtigung, mein Leben zu verwirken. Ja? Mhm. Ich kann mich entscheiden, ich stehe auf gegen den Nationalsozialismus im Dritten Reich, komme dafür ins Konzentrationslager und werde getötet.
Mhm.
Das ist ja aber, das darf ich ja darüber verfügen. Ich habe ja das Recht dazu, das zu tun.
Mhm.
Aber ich finde, es wird auch viel schwieriger, wenn ich jetzt nicht mehr über mich verfüge, sondern auch über meine Familie, über meine Freunde, über dritte Personen.
Ja.
Und das gab es sicherlich im Dritten Reich auch so, aber ich glaube, also das ist ein bisschen spekulativ, aber es war kein so ein Automatismus. Also ich glaube, es war schon möglich, dass du, mein Vater zum Beispiel im KZ war, aber ich war trotzdem ein loyaler Staatsdiener oder so.
Mhm.
Ja gut, das wäre, also ja, dann habe ich mich ja auch von ihm losgesagt. Ja, wahrscheinlich ist das immer so ein bisschen mit drin, ne? Also ja, man kennt es ja auch aus so Filmen oder so, wenn dann Leute die Familie oder die eigenen Kinder dazu benutzen, um Informationen aus Leuten rauszupressen oder zur Kooperation zu zwingen. Also wahrscheinlich gab es dieses Problem einfach in jeder Art von.
Absolut, also und ich glaube auch,
es
war ein ganz großer Grund auch für Suizidfälle, weil eben jemand, der verfolgt wurde, weil er widerständig war, um seine Familie oder Freundin zu gefährden, dann eben Selbstmord begangen hat.
Ich fand deine Hinweis auf dieses Ablehnen der Familie von Jesus, wie heißt es? Also man soll seine Familie, also man ist es nicht wert oder so, ne, wenn man nicht seine Familie verlässt, um Jesus nachzufolgen.
Genau. Ja.
Also das ist ja ein oberhartes Wort, so.
Ja.
Habe ich auch noch nie verstanden. Aber wenn man das in dem Blick sieht, dass man halt quasi, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich, das müsste man wahrscheinlich nochmal genauer kontrollieren, aber ich finde zumindest den Gedanken krass, dass das aus so einer Perspektive, wie in so einem Überwachungsstaat oder in einem Dritten Reich zu leben, das ja eine ganz andere Bedeutung hat, ne? Weil ich plötzlich.
Zwingt dich zu radikalen Schritten auch. Ne?
Das heißt ja quasi, nee, deine Familie, also du musst trotzdem das Richtige tun, sozusagen, ne? Oder du musst trotzdem aufstehen. Das ist halt schon radikal, ja. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal gucken, was gibt es denn für Alternativen oder neue Gedanken, vielleicht auch technische Gedanken, wie man dieses Problem nochmal angehen könnte. Also
von welchem Problem reden wir?
Zum Beispiel das Problem der Bewertung. Also wie verteile ich irgendwas oder wie komme ich zu einem Gesellschaftskonsens oder und so weiter. Ne? Also
Aber können wir mit deinem Lösungsvorschlag, den du uns gleich erzählst, sowohl das Paradigma von Facebook, Amazon, aber auch so etwas wie Social Scoring bearbeiten?
Weiß ich nicht. Lass einmal gucken, was es gibt.
Was dabei rauskommt.
Genau, ja? und welche Ansätze es gibt. Ich glaube, es sind keine vollständigen Systeme. Mhm. Mir fallen zwei Sachen ein. Mhm. Das eine ist die politische Idee von Liquid Democracy. Die wurde, glaube ich, vor allem von der Piratenpartei mal vertreten.
Mhm. Flüssige Demokratie.
Mhm. Ja, es ist, ich erkläre es kurz, was damit gemeint ist, ja. So wie ich es verstanden habe. Es wird sicherlich noch ein bisschen komplexer. Aber die Idee, die hat schon was, finde ich. Und zwar ist die Idee folgende, wie wir auch schon angesprochen haben, werden Entscheidungen irgendwann sehr kompliziert. Ich kann sie nicht mehr durchschauen, ich bin auch kein Experte. Mhm. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der ein Experte ist.
Können wir das an einem konkreten Beispiel festmachen?
Ja, also
vielleicht die Rentenfrage oder
so. Okay, ich kenne jetzt niemanden, der Rentenexperte ist, aber ja. Lass uns irgendein Digitales nehmen. Wollen wir eine Digitalsteuer oder irgendwie sowas?
Genau, okay.
Oder irgendein Computerthema. Mhm. Und dann kenne ich doch oder in meinem Fall wäre es so, ja, das traue ich mir zu. Ich glaube, ich kenne mich da aus. Mhm. Das heißt, da bin ich in der Materie drin. Da möchte ich direkt demokratisch mitwirken, ja, direkt konkret eine Aussage treffen. Aber zum Beispiel die Frage Rente, die würde mich komplett überfordern. Ich bin noch zu weit weg, ich habe eigentlich keine Ahnung. Und dann delegiere ich meine Stimme an jemanden, den ich kenne oder eine Partei, wo ich glaube, die vertritt meine Meinung.
Und zwar in dieser speziellen Frage.
In dieser speziellen Frage, ja. Genau. Das heißt, ich habe quasi die Möglichkeit, dass eine Extrem wäre, ich mache direkte Demokratie, ich bestimme jeden einzelnen Teil mit, selber mit. Das kann natürlich, also kann man machen, aber das ist natürlich impraktikabel. Ich kann dann aber auch andere Teile wegdelegieren. Also zum Beispiel sagen, ja, mein Cousin, der kennt sich aber mit Computern aus und mein Bruder, der ist super gut der ist Chemikant oder so. Und meine Freundin macht dies und das. Mhm. Und oder ich gebe halt eben einen großen Teil oder auch alles einfach an eine Partei. Mhm. Also ich hätte quasi die Möglichkeit, alle meine Stimmen der CDU zu geben oder einer anderen Partei. Und dann wäre es quasi so ähnlich, wie wir es jetzt haben als System. Ich könnte aber auch sagen, ich nehme ein bestimmtes Spektrum, wo ich das jemand anders delegiere oder ich mache es selber. Also ich könnte auch zum Beispiel sagen, Wirtschaftspolitik finde ich gut, sollten die FDP machen, aber Umweltfragen, das mache ich jetzt mal den Grünen oder so. Na, man könnte das irgendwie so verteilen.
Ja, okay.
Das macht es natürlich ein bisschen kompliziert, vielleicht sogar sehr stark kompliziert, aber von der Idee dahinter, ich bin mir sicher, also ähnliche Ideen, die gab es auch schon in der Vergangenheit, aber dass die immer sehr, sehr schwer umzusetzen waren. Und dass wir mit der aufkommenden Digitalisierung vielleicht irgendwann in der die Möglichkeit haben, auch solche komplizierten Varianten halbwegs einfach abzubilden. Ne, also wenn man in einer großen Stadt wohnt und man hat da so eine Parlamentswahl, das kann schon mal irgendwie so ein DIN A0-Plakat sein. Also das ist schon sehr, sehr überfordernd, glaube ich auch. Ja, zumindest für mich. Aber wenn man jetzt sagt, man kann das irgendwie gut abbilden, digital, dass ich halt quasi das meiste an meine Partei gebe, ein paar Sachen selbst entscheide. Das ist so eine Idee, wie man quasi dieses Dilemma in der politischen Sphäre ein bisschen lösen kann. Und vielleicht kann man auch so ähnliche Ansätze, ich habe jetzt kein Beispiel, aber auch auf andere, andere Bereiche, wo es um Wertungen geht, ausweiten. Also das war nur ein kleines Beispiel, es passt nicht ganz auf unsere Amazon-Bewertungen und so weiter. Aber was für Ideen es halt schon gab, um so Bewertungs- oder Konsens Findungsfragen, ob man da in der digitalen Sphäre vielleicht mehr Möglichkeiten hat. Die zweite Idee ist die, ich glaube, es gibt keinen richtigen Namen dafür, aber es wird auch experimentiert, gerade vor allem in der Nerd-Community, mit Alternativen zu diesem Voting-System, diesen Bewertungen, zum Beispiel in Foren, wie es bei Reddit gibt. Da kann man.
Was ist Reddit?
Eine Plattform, da kann man Texte und Links zu anderen Webseiten einstellen zu bestimmten Themen.
Ein öffentliches riesiges Forum.
Und andere Leute sagen dann, das war eine gute Idee und also können es quasi hoch und runter voten. Und die Sachen mit den meisten Stimmen, die landen dann weiter oben, kriegen sozusagen mehr Reichweite. Mhm.
Also das, was wir unter Trends besprochen haben.
Ja, genau. So geht so in die Richtung. Und die haben natürlich das gleiche Problem wie alle diese Plattformen. Es gibt wahnsinnig viele automatisierte Bots, die sich da versuchen einzuloggen oder irgendwelche anderen Trollfabriken oder so, ne, die halt versuchen, diese Abstimmungen zu manipulieren zu deren Gunsten. Und da gibt es dann Überlegungen, über so ein Einladungssystem zu gehen. Ne? Also man hat quasi Man kennt jemanden, der auf dieser Plattform ist und fragt diese Person nach einem Zutritt, ja, und die kann das einem geben, hat auch unendlich viele davon und dann wird man quasi im System so hinterlegt, dass ich von dieser Person eingeladen werde und ich kann dann selber auch natürlich wieder Leute einladen. Mhm. Und die psychologische Idee oder es scheint in diesem kleineren Rahmen, ist jetzt natürlich noch nicht so groß wie Reddit, auch sehr, sehr gut zu funktionieren. Mhm. Die Qualität ist extrem viel höher von den Beiträgen. Es scheint also diese Idee, dass jemand, der durch einen menschlichen, menschliches Gegenüber, durch einen Akt, es ist ja nett, dass ich den einlade, in ein System eingeladen werde, dass der viel, viel weniger, es ist weniger wahrscheinlich, dass der das jetzt missbrauchen wird.
Ja, es könnte aber ja was mit dem Gabecharakter zu tun
vielleicht,
haben.
Vielleicht,
Es ist ein Geschenk im gewissen Sinne und Geschenke werden selten undankbar beantwortet.
Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint es in dem Fall irgendeine Auswirkung zu haben.
Ja.
Und die zweite Idee ist, wenn es jetzt irgendwann einen Konflikt gibt oder einen Disput oder so, dann habe ich durch diese Einladungsstrukturen auch eine viel bessere Übersicht, wer da schon involviert wäre vielleicht. Ja. Ne? Oder man könnte vielleicht auch so Sachen sagen wie, man hat immer die Möglichkeit, die Leute unter einem auch wieder abzuklemmen, so aus diesem Netzwerk, so als Sanktion. Ne? Und dass man halt auch ein Interesse daran hat, dass der unter mir jetzt nicht Mist baut oder so. Ja. Das heißt, man hat auch irgendwie noch so eine Regulierungsoption.
Ja,
also das scheint zumindest in diesem Reddit-Fall, in diesen kleineren Communities sehr gut zu funktionieren.
Ja, ich würde ja behaupten, das ist eigentlich eine Wiederholung oder eine Widerspiegelung von realen Gemeinschaften. Also vom Verein bis zur Kirche funktioniert das so genauso. Also in die Kirche werde ich eingeladen und durch die Taufe, die auch ein Geschenk ist, werde ich sozusagen in die Gemeinschaft aufgenommen und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich dieser Gemeinschaft dann ja Schaden zufügen will. Es sei denn, das ist von Anfang an vielleicht mein Plan gewesen oder so.
Ja, vielleicht geht das auch nur in kleineren. Also
genau.
Es gab ja zum Beispiel bei Parteilandschaften das jetzt schon öfter, ne? Dass irgendwie Thilo Sarrazin in der SPD war und man könnte ihm ja schon unterstellen, dass er der SPD auch schaden wollte mit seinen Äußerungen. Und es war ja auch, ist natürlich auch gewollt, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine Person auszuschließen aus einer Partei. Also man hat da schon hohe Hürden auch eingebaut. Aber ich glaube, was insgesamt vielleicht ein Problem ist, das unsere Generation einfach lösen muss, ist also banal formuliert die Frage, wie bilde ich sowas wie eine Rechtsstaatlichkeit virtuell ab? Ohne, dass es in kompletter Überwachung oder so ausartet.
Ja.
Also wie habe ich, das ist ja das also auf analoger Ebene haben wir das ja sozusagen geklärt in den rechtsstaatlichen Staaten. Da reicht es halt eben nicht, dass alle Leute mir einen Daumen hoch oder runter gehen, ob ich in den Knast soll.
Genau.
Da reicht es eben nicht, dass gewählte Vertreter irgendein Gesetz machen, ne, sondern das ist eine Kombination aus vielem. Es gibt gewählte Vertreter, die machen Gesetze, es gibt eine Judikative, es gibt Gerichtsverfahren mit geschulten Experten. Das heißt, das ist ja, ne, da geht es dann wieder um Experten, die versuchen, das da irgendwie zu vermitteln. Also da ist ja quasi ein riesen Ökokosmos entstanden über die letzten Jahrhunderte, der das quasi zumindest ziemlich gut hinkriegt, natürlich nicht komplett fair.
Ja.
Und dass wir da im digitalen Raum halt eben noch sehr am Anfang stehen, ja, oder alles nochmal neu erfinden will. Es kommt ja auch alles wieder neu hoch, ja. Anarchie, sollen wir alle so machen lassen, wie wir wollen.
Ja, das Internet
vollständige Überwachung, ja. Also diese ganzen Fragen, die wir in der Gesellschaft ja
auch mal hatten. Oder auch tatsächlich wieder haben mit
dem
Credit-System.
Die müssen wir nochmal neu. Also nochmal neu lösen quasi für unsere jetzige Situation.
Aber dann scheint ja das Internet so etwas wie der Wilde Westen zu sein.
Es war's. Ja. Also genau das war's.
Und das Problem ist, es klingt so, als ob du jetzt dafür votierst, die Lösung vieler Probleme im Internet würde durch Restriktion eben bestehen. Also
nee, das Regeln möchte ich bitte nicht verstanden werden.
Genau, aber so funktioniert doch eigentlich das Staatliche, indem es Regeln und Restriktionen und krass gesagt sogar Polizei gibt einfach.
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das 1:1 übertragen kann. Das meine ich damit nicht, sondern dass wir diesen Prozess, den wir halt in der analogen Welt über Jahrhunderte ausgefochten haben. Wie schaffen wir diese Balance? Welche Institutionen haben wir? Welche technischen Hilfsmittel haben wir? Dass wir die in einer völlig unbekannten Welt, wo das noch überhaupt nicht entschlossen ist, ne, wo wir, ich würde mal sagen, in den 90ern war es noch ziemlich wilder Westen. Und wo wir jetzt dazu kommen, dass das irgendwie, müssen wir darüber hinauskommen. Ja.
Ob die Probleme das jetzt positiv sind so gravierend geworden, dass wir jetzt uns der Aufgaben stellen müssen, wie Welche Lösungsvorschläge haben wir fürs Internet? Es muss nicht Regulierung sein, aber
wir müssen irgendetwas tun, genau. Ja. Und wir wissen es nicht. Also man kann nicht, ich glaube eben, man kann eben nicht sagen, ja, wir machen das jetzt einfach genauso, ne, wir machen jetzt eine Internetpolizei und eine Internetwahl und so. Das also man könnte das machen, aber ich glaube, das wäre nicht besonders gut, sondern das ist wirklich etwas, was wir komplett neu erfinden müssen. So wie vielleicht damals die Leute da standen und sich den Rechtsstaat lange erfochten und erkämpft und erdiskutiert haben. Ja. So ähnlich stelle ich mir das vor.
Ja, ja, das ist natürlich eine Riesenaufgabe, die du da formulierst. Und wir beide müssten natürlich auch eigentlich sagen, was die Theologie dem Ganzen beizusteuern hat.
Das wäre, ja, tatsächlich, ja.
Also mein Gedanke wäre, wir haben zumindest eine Werteorientierung vorzugeben und wir als Theologen wüssten wir auch zu sagen, was das gute Leben ist, in Gottes Augen.
Aber ist das in der digitalen Sphäre was anderes als in der analogen?
Nee, auf keinen Fall. Eben nicht. Aber genau das ist das Schöne. Also sowohl für die digitale Welt als auch für die analoge Welt könnte die Theologie oder das Christentum eine Orientierung vorgeben, was das gute Leben ist.
Ja, aber das Ganze natürlich dann in Gesetze zu gießen, ist ja das
Problem. Nee, das muss aber auch nicht sein. Ne? Ich würde jetzt auch nicht für Regulierung eintreten, also, sondern für ein ethisches Bewusstsein, vielleicht für Verantwortungsbewusstsein oder so etwas. Also man kann von zwei Seiten ansetzen. Entweder man verändert das Internet, reguliert das beispielsweise oder führt Regeln ein. Oder man versucht das über die menschliche Seite, also dass auch die Menschen vielleicht fürs Internet erzogen werden in gewisser Hinsicht. Vielleicht
braucht man eine
neue Bildung, neue Pädagogik, wie man mit Internet umgeht.
Ich glaube, auch Bildung ist wahrscheinlich ein Schlüsselpunkt. Und das, ich glaube, was es spannender macht oder neuer macht als bis jetzt, ist, dass der Faktor der Technologie noch dazukommt. Also, dass wir Möglichkeiten haben werden, wie wir Dinge abbilden können, die vorher noch nie möglich waren. Also Dinge wie zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation. Klar, wir haben halt irgendwie Regulationen gehabt, dass man mit Briefgeheimnis, aber dass es unmöglich ist, in den Brief reinzugucken. Sowas gab es ja noch nicht. Ne?
Ja.
Oder dass wir Möglichkeiten haben, zu beweisen, dass wir etwas wissen, ohne zu sagen, was wir wissen. Also das gibt dieses sehr spannendes Feld von Zero-Knowledge-Proofs und so. Das sind einfach Dinge, die mathematisch, kryptografisch und technisch möglich werden. Und da kommen sicherlich noch viele neue Sachen dazu. Können wir ganz viele Folgen drüber drehen, über Smart Contracts vielleicht oder irgendwelche Sachen. Also es gibt viele neue Möglichkeiten, die auch ganz neue Horizonte eröffnen.
Ja, das ist doch spannend.
Ja, und deswegen,
das bietet auf jeden Fall Potenzial für neue Fragen.
Ja, genau. Und deswegen müssen wir, glaube ich, wie gesagt, auch in vielen Dingen neu anfangen, neu denken. Es gibt neue Optionen, aber gleichzeitig müssen wir natürlich in einer gewissen Weise manche Dinge, manche Werte auch dafür kämpfen, dass die erhalten bleiben.
Ja,
also keine Ahnung, Menschenrechte und so weiter.
Ja. Ja, wir sollten uns irgendwann auch der Frage stellen, ob das Christentum im Cyberspace überlebt.
Vielleicht, ja. Und damit lassen wir einfach unsere Hörer jetzt allein.
Genau,
ja.
Entscheidet selbst.
ihr könntet es uns auch schreiben. Ja, per Mail, zum Beispiel info@netztheologen.org. Wir freuen uns über Feedback. Können uns bei Twitter folgen, Netztheologen, und auch bei Insta sind wir. Genau. Haut einfach.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
So sieht's aus.